Psychiatrie verständlich. Dr. Seidel erklärt. In diesem Podcast beleuchtet Dr. Ulrich Seidel psychische Erkrankungen, ihre Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Fachlich fundiert, verständlich aufbereitet. Für Betroffene, Angehörige und Interessierte.
Ja, ich freue mich riesig, dass wir heute einen ganz, ganz sympathischen, spannenden und auch sehr erfahrenen Gast haben, nämlich die Frau Jasmin Walster. Und sie ist eine systemische Coachin. Wir hatten gerade nochmal drüber geredet, Coach oder Coachin, aber Sie bevorzugen Coachin, aber können sich gleich selber auch nochmal vorstellen am besten.
Ganz fein, ja. Erstmal Dankeschön, dass das hier geklappt hat. Ich freue mich auch ganz doll. Ja, mein Name ist Jasmin Walster. Ich bin systemische Coachin mit einem Ursprung aus der Stadtverwaltung tatsächlich, eine ganz andere Sparte. Und ja, mein Berufsweg hat mich quasi in meine eigene persönliche Geschichte zum Coaching gebracht. Und ja, so bin ich da zertifizierte systemische Coachin und helfe Menschen, die vielleicht in Situationen stecken, ja, die man sich nicht immer so ganz aussucht.
Wir werden da gleich nochmal ausführlicher drauf eingehen. Was bedeutet überhaupt systemisches Coachen oder auch systemische Therapie? Wie sieht das aus? Was kann man damit machen? Wie läuft das ab? Vielleicht wollen Sie aber doch nochmal ganz kurz was dazu sagen, was Sie dann dazu gebracht hat, aus der, sag ich mal, doch sehr sicheren Welt einer Verwaltung dann in die Selbstständigkeit und ins Coachen zu gehen.
Ja, was hat mich dazu bewogen, diesen Weg zu beschreiten? Ja, tatsächlich meine eigene Biografie. Ich war ein sehr sicherheitsorientierter Mensch in allen Lebensbereichen und habe in den letzten Jahren immer mehr gemerkt, dass es mir wesentlich mehr entspricht, meinen Weg zu gehen, ohne dieses angstbehaftete, sicherheitsbehaftete Denken. Und wenn man diesen Prozess so durchläuft, kommt man natürlich auch an den eigenen Themen nicht vorbei. Und das war der Ursprung, mich selbst in Coachings zu begeben oder auch solche Methoden auszuprobieren wie Breathwork, also Atemtechniken quasi. Und das hat mich selbst wahnsinnig weitergebracht. Und dann war auch meine Neugier dafür geweckt, ja, anderen Menschen auch die Möglichkeit zu geben, ihre Themen anzuschauen, ihr Leben dadurch zu verändern, zu verbessern. Und ja, so ging dann für mich auch der Weg los, die Ausbildung zu machen und dann in die Sichtbarkeit zu gehen, diese Dienste anzubieten. Und ja, da bin ich jetzt auf meinem Weg, Schritt für Schritt.
Super, was ich ganz, ganz toll finde, ist, dass Sie da selber nicht bei der Theorie geblieben sind, sondern auch selber erlebt haben, wie es ist, die Sicherheit, die Komfortzone zu verlassen und dann was zu machen, was ganz anders ist und sich davon zu lösen, was Sie bisher vielleicht auch aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus dann da, woran Sie festgehalten haben. Super. Mhm. Das ist übrigens auch vielleicht nebenbei bemerkt, das, was ich auch mal versuche, Patientinnen und Patienten beizubringen. Therapie bedeutet nicht, dass man da stundenlang nur gemütlich miteinander sitzt und redet und dann am Ende durch das Reden sich so viel löst. Kann auch mal relevant sein, aber ganz wichtig ist, auch die Komfortzone zu verlassen und neue Erfahrungen zu sammeln. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Step. Und vielen ist es gar nicht klar, dass es auch immer darum geht, Mut zu haben, auszuprobieren und Neues zu wagen. Und da sind Sie ja dann das beste Beispiel, wie man das machen kann.
Ja, absolut. Also ich vergleiche es auch immer gerne mit dieser Sache. Wenn man sportlicher werden möchte oder abnehmen möchte, dann reicht es auch nicht, dass man den Personal Coach hat und sich die Rezepte ausdruckt, sondern man muss es auch kochen und essen und man muss sich auch bewegen, ne? Und das sehe ich eben auch mit Themen, die Psyche betreffen oder das Leben betreffen, genauso. Ich kann die Ursachen erforschen, ich kann an Themen arbeiten, ich kann Muster aufdecken und erkennen. Aber es ist wichtig, danach im Alltag, im Leben auch das Ganze auf die Straße zu bringen, umzusetzen und so auch seinem Nervensystem nochmal zu zeigen, ich bin sicher, auch wenn ich diese neuen Erfahrungen mache.
Genau, und diese Erfahrungen sind durch nichts zu ersetzen. Das ist auch nichts, was man im Reden und rein jetzt so im Geschützten des Therapiezimmers dann machen kann. Das muss man erleben und erfahren.
Genau, ja, absolut.
Sehr gut. Jetzt sind Sie aber keine Ärztin oder Psychologin, sondern sind aus einem ganz anderen Sparte dazu gekommen. Vielleicht können Sie da noch was dazu sagen, was dann aber die Ausbildung alles mit sich bringt, was das beinhaltet und wer überhaupt so eine Ausbildung machen darf.
Ja, also grundsätzlich machen darf die Ausbildung natürlich jeder. Ob man dann später den Abschluss besteht, also Abschlussarbeit, Prüfung etc., ist nochmal eine andere Sache. Das kristallisiert sich, denke ich, relativ schnell dann raus. Es war so, dass meine Ausbildung etwa 1,5 Jahre ging. Ich habe das am Anfang online gemacht, von Saarbrücken aus, weil mein Ausbildungsträger in Köln war und habe dann meine Wochenenden quasi damit verbracht, dass wir Theorieunterricht hatten. Der war zu Beginn einfach mal ganz klassisch Abgrenzung zwischen Therapie und Coaching. Dann natürlich auch ein paar Methoden, die aus der Psychotherapie kommen. Aber auch da wieder mit der Abgrenzung, wie weit darf man die anwenden und wie weit liegt das dann in anderer Hand. Und ja, dann ging es den Rest der Zeit durch ganz viel Selbsterfahrung mit Theorieteilen gefüttert, sodass man auch selbst versteht, wie läuft das Ganze ab. Ganz viel Praxis vor allen Dingen. Wir durften in dieser Ausbildung super viel praktisch machen. Das ist ganz toll, um da auch reinzukommen und nicht nur aus dem Lehrbuch irgendwelche Fälle, was könnte theoretisch passieren, sondern da war eine ganze Bandbreite da. Und genau, am Ende wurde eine Abschlussarbeit geschrieben, eine praktische Prüfung gemacht und danach noch die IHK-Zertifizierung und genau, dann ja, ging die Arbeit los.
Wie die Arbeit aussieht, darauf kommen wir gleich noch, aber vielleicht ganz kurz nochmal zu dem Punkt, weil ich glaube, das interessiert auch viele. Was ist denn der Unterschied zwischen Therapie und Coaching?
Es ist so, im Coaching gehen wir ja sowieso zunächst mal davon aus, dass die Lösung bereits in der Person liegt. Ja, das heißt, wir arbeiten sehr viel mit Ressourcen, wir arbeiten viel mit der Erinnerung daran, was ist in dir schon vorhanden, was du vielleicht in andere Felder übertragen kannst. Es wird auch nicht beraten. Das heißt, es kommt niemand zu mir und sagt, ich habe dies und das. Und dann sage ich zu dem, ja, dann machst du jetzt das oder dann brauchst du vielleicht das Medikament. Das darf ich also ganz klar auch nicht. Ja. Sondern die Person wird durch eine Änderung des Blickwinkels, durch das Abklopfen von Ressourcen, durch das Stellen von gezielten Fragen dazu bewegt, quasi die Lösung selbst mit einzubringen. Gleichzeitig kann man auch da, selbst im Vorgespräch, schon ganz oft wahrnehmen, ob die Person da an der richtigen Stelle ist oder ob es vielleicht doch eine Therapie braucht. Denn wenn zum Beispiel wahrgenommen wird, dass da jemand sitzt, der seine Ressourcen gar nicht mehr abrufen kann oder der überhaupt keine Freude mehr empfindet, der überhaupt keinen Zugang mehr hat zu sich, zu seinen Emotionen, dann ist ganz klar, vielleicht liegt da auch was Klinisches vor oder etwas, was auf andere Art behandelt werden muss. Und dann ist für mich auch der Punkt zu sagen, da hört das Coaching dann auf. Mhm. Also ich sage immer, Sie haben das ja auch in Ihrem Podcast schon ganz oft erwähnt, dieser Begriff Depression, der so inflationär benutzt wird. Und ich sehe da auch immer ganz klar die Abgrenzung, wo ist es einfach so, dass im Leben etwas sehr Herausforderndes passiert, eine große Veränderung, eine Trennung, ein Verlust einer Person, ein Umzug kann das ja auch schon auslösen, ja, oder ein Verlust der Arbeitsstelle oder eine große Entscheidung, die zu treffen ist, die uns so überfordert, dass wir damit in dem Moment nicht mehr klarkommen, also dass einfach die Situation enorm belastend ist. Wenn ich dann aber psychisch gesund bin, soweit ich es definieren mag, dann kann ich da auch mit einem guten Coach eine gute Lösung für mich finden.
Ich finde es auch ganz wichtig, dass Sie das eben auch nochmal so betonen, dass Sie schon darauf achten, wer ist wirklich krank und behandlungsbedürftig, wer hat zum Beispiel eine schwere Depression und bei wem geht es halt um Themen, um Probleme, die nach einer Lösung dann auch verlangen. Und das lernen Sie aber auch in der Ausbildung, diese Abgrenzung dann. Wo geht denn wirklich Krankheit los?
Genau. Also es ist tatsächlich so, dass das die Basis der Ausbildung war, was ich auch sehr gut fand. Ich kenne ja auch viele Coaches oder ich weiß auch, dass diese Coaching-Bubble, so will ich es jetzt mal nennen, öfter auch einen schlechteren Ruf hat, weil dieser Begriff nicht geschützt ist und weil im Prinzip jeder, der am Wochenende ein Finde-Dich-Selbst-Seminar bucht für 99 € im Internet, sich dann am nächsten Tag Coach nennt. Das weiß ich auch, dass es das eben gibt. Und deswegen fand ich das toll in der Ausbildung, dass das wirklich sehr differenziert wurde. Wo setzen wir an? Wie setzen wir an? Wie erkennen wir, ob jemand bei uns gut aufgehoben ist oder ob er vielleicht doch in ärztliche Behandlung gehört. Und ja, ich finde es sehr wichtig. Und gleichzeitig fände ich das auch wichtig, dass das auch in anderen Berufsgruppen mehr geschult wäre.
An was denken Sie da konkret?
Ja, also ich mache öfter die Erfahrung, dass Menschen mich kontaktieren, weil sie gerne zu mir kommen möchten, schildern mir kurz das Thema und ich sehe schon, ja gut, klar, da wird es mir wahrscheinlich auch nicht gut gehen, wenn ich das erlebt hätte, was da vielleicht passiert. Und dann gehen sie zum Hausarzt, weil es ihnen eben nicht so gut geht und der diagnostiziert ihnen eine mittelschwere Depression und schickt sie zum Psychologen oder Psychiater und dann warten sie auf Termine, auf Therapieplätze und ich darf sie eigentlich ab dem Moment nicht mehr behandeln, weil sie dann eine Diagnose haben und ich weiß nicht, ob die immer so ganz platziert sind, diese Diagnosen.
Das ist natürlich auch ein Thema, was mich sehr umtreibt, dass eben Diagnosen zum Teil sehr leichtfertig vergeben werden oder auch, dass da gar nicht so eben das Wissen da ist. Und das hat gar nicht mal was damit zu tun, ob das jetzt ein ärztlicher Kollege oder eine Kollegin ist, sondern da ist manchmal gar kein so richtiges Verständnis dann da. Aber das ist vielleicht ein guter Ansatz. Wir werden in einer der nächsten Podcast-Folgen auch nochmal mit einem Hausarzt sprechen. Da kann ich dann vielleicht auch nochmal genau auf das Thema dann eingehen. Aber es ist wichtig, dass Sie sagen, dass in dem Moment, wo eine Diagnose gestellt wurde, selbst wenn die nicht zutreffend ist, dürfen Sie nicht mehr ran.
Genau. Und das ist oft schade, weil ich auch bei Menschen beobachte, und das ist auch ein Ansatz aus dem Systemischen, dass dieser Beziehungsaufbau enorm wichtig ist. Und bei vielen Prozessen, die begleitet werden, kann man das Fachwissen mal noch an Platz 2 stellen, vielleicht sogar 3. Weil ich sage, wenn die Beziehung stimmt und das Vertrauen da ist, sich bei der Person zu öffnen, fallen zu lassen, an den Themen zu arbeiten, da so enorme Durchbrüche stattfinden können, ja, dass ich es dann sehr schade finde, wenn so ein Prozess unterbrochen wird, weil eine Diagnose gestellt wird, die halt auch ab und zu eben mal fraglich ist.
Ja, ja. Ganz, ganz genau. Und auch da kann man gar nicht oft genug betonen, wenn es einem Menschen schlecht geht, wenn jemand leidet, dann heißt das nicht gleich Depression. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und wichtig ist auch nochmal dann zu wissen, was passiert denn jetzt? Also wir haben jetzt drüber gesprochen, wie Ihr Weg dahin war, was so Voraussetzungen sind, dass Sie tätig werden dürfen. Was ist jetzt der Ansatz in der systemischen Beratung oder in der systemischen Therapie?
Ja. Also in der systemischen Therapie oder dem systemischen Coaching ist der Ansatz, wie gesagt, erstmal sehr ressourcen- und lösungsorientiert. Und auch von dem Ansatz her, dass die Lösung bereits in der Person liegt, die kommt. Und dann, warum es auch systemisch heißt, ist, dass wir in diesem Ansatz immer davon ausgehen, dass ein Mensch ja in verschiedenen Systemen wirkt oder auch von verschiedenen Systemen bedingt ist. Das kann das Familiensystem sein, das Beziehungssystem, Arbeitsumfeld, aber auch das innere System, also eigene innere Anteile, die immer irgendwie miteinander resonieren, in Verbindung stehen und dann auch eine Thematik, die auftaucht, eben aus verschiedenen Sichten und auch aus verschiedenen Teilen des Systems zu betrachten oder auch zu betrachten, aus welchen Teilen des Systems kann vielleicht ein Einfluss kommen, der das Thema auch noch mit steuert oder mit beeinflusst oder auch, wo gibt's Wechselwirkungen, genau, und wo können vielleicht auch Ressourcen genommen werden aus einem System, die vielleicht in dem System, wo es gerade hakt, zur Lösung beitragen könnten, genau, ja. Und auch da nochmal diese Abgrenzung zwischen Beratung und Coaching. Ich berate nicht. Das heißt, natürlich, wenn jemand mal was fragt, darf er das tun, dann gebe ich ihm auch eine Antwort. Ich habe es so gemacht, ne? Oder sag mal, wie hast du das denn geschafft? Ja, dann erzähle ich das gern. Aber im Prozess an sich geht es darum, dass die Person die Lösung sozusagen selbst rausfindet. Und ja, genau, ist immer ganz spannend.
Ja, gut, dass Sie es nochmal betonen, weil ich tatsächlich gerade fälschlich selber den Begriff der Beratung verwendet hatte. Und ich finde es gut, dass Sie es nochmal klarstellen. Beratung bedeutet ja, ich sage jemandem so und so geht das. Ich gebe Ratschläge, ich gebe etwas, was dann umgesetzt werden kann. Und ich finde es nochmal wichtig, dass Sie betonen, der Ansatz des Coaching ist ja, dass jemand quasi selber dazu befähigt wird, sich dann da entsprechend auch zu helfen.
Genau. Mhm.
Und auch nochmal spannend und vielleicht wichtig zu betonen ist, dass der systemische Ansatz ja nochmal anders ist als die klassischen psychotherapeutischen Ansätze, die man sonst hat. Mhm. Also wenn man es mal historisch betrachtet, in der tiefen Psychologie, in der Psychoanalyse geht es ja darum, dass jemand so ganz mit sich selbst dann beschäftigt ist, ganz intensive Innensicht entwickelt. Oder in der Verhaltenstherapie ist sozusagen der Mensch die Blackbox, die man dann versucht aufzuknacken und wo man schaut, was bedingt was und wie sind da diese Zusammenhänge. Mhm. Und die systemische Therapie oder das systemische Coaching hat ja den Ansatz, dass man viel mehr den Blick nach außen hat, nicht nur auf den Einzelnen, sondern auf den Menschen in seinen Bezügen, in dem, wie Sie sagen, in dem Wissen, dass wir alle uns immer wieder in Systemen bewegen, die nicht nur aus uns selber bestehen, sondern aus ganz vielen anderen Menschen.
Genau, ja. Und
vielleicht haben Sie da ein Beispiel dafür, so aus der Praxis, ein Beispiel, wo man es vielleicht ein bisschen illustrieren kann, wie so die Arbeit ausschaut oder wie man das verstehen kann.
Das mit den Beispielen ist immer schön, weil es kann ja alles sein. Ich sage immer, das ist wie so eine Überraschungskiste. Also nicht nur die Methoden, mit denen ich dann arbeite, sondern auch die Themen, die kommen. Denn manchmal kommen Themen aus dem Außen. Also zum Beispiel, ach Gott, ich habe ja so Stress mit meinem Chef. Ich flippe da fast aus, der unterdrückt mich ja so sehr, was auch immer. Ne? Und da guckt man da hin und plötzlich ist man dann eventuell da in einem Punkt, der da immer wieder ansetzt, dass das früher im Familiensystem vom Vater aus zum Beispiel so erlebt wurde. Der Chef eigentlich gar nicht so schlimm ist. Das heißt, er ist vielleicht gar nicht so das Problem, weil der einfach seine Arbeit macht. Aber so gewisse Töne oder gewisse Eigenschaften so in Relation gestellt werden mit dem Verhalten des Vaters, dass man davon wirklich so angeknipst wird. Ja, das habe ich öfter. Also, dass Leute wegen einem Thema kommen und plötzlich merkt man, dieser Punkt, wo es knackt, kommt eigentlich ganz woanders her. Und gleichzeitig auch, was ich sehr, sehr liebe, ist die Arbeit mit den inneren Anteilen tatsächlich. Also, da habe ich so ein schönes Beispiel, hatte eine Klientin, die immer furchtbar gestresst war und ganz viel erklärt hat, was im Außen alles so schief läuft. Also sie muss sich um den kümmern und das noch machen und die Kinder zum Sport und da und sie hat keine Zeit für sich. Und sie hat da aber einfach keine Lösung gefunden aus dem reinen Gespräch raus. Ja, also so reine Gesprächstherapie nenne ich es jetzt mal, war da irgendwie immer so in einem Kreis drin. Da haben wir eine wunderschöne Methode gemacht, die so ins Unterbewusstsein geht, wo sie quasi ja an einem Tisch sitzt in ihrem Kopf. Sie ist da oben die Chefin und am Tisch sitzen ein paar Anteile, die dazu was zu sagen haben. Und da war dann Gunther das Schaf mit einem Schlips und der hatte alle Antworten. Genau. Also das ist, ja, diese Arbeit ist wahnsinnig spannend, weil ich nie weiß, was passiert in der Stunde.
Ja. Klasse, klingt wirklich ganz, ganz spannend. Schön, wenn da so verschiedene Anteile rauskommen, Gunther das Schaf, das merke ich mir, das gefällt mir sehr gut. Und wichtig ist eben auch, dass Sie sagen, das wird dann da so rausgearbeitet. Mhm. Und vielleicht können Sie da nochmal weiter sagen, wie kann das dann nochmal konkret aussehen?
Ja.
Vielleicht haben Sie da weitere Beispiele aus der Praxis, wie man dann damit arbeiten kann.
Ja, ich versuche es mal, also wie generell so der Aufbau so einer systemischen Stunde ist. Das heißt, wir machen am Anfang ein bisschen Zeit für ja Zielklärung und Auftragsklärung. Das heißt, ich möchte erstmal schauen, was ist denn heute mein Auftrag? Also was ist das Anliegen der Person? Ist das eine Entscheidung oder ist das, dass man sich wegen irgendwas besser fühlen möchte? Ist das, dass man irgendwie die Beziehung wieder retten möchte oder dass man über einen Verlust wegkommt, ne, was auch immer? Und dann wird sehr präzise geklärt, was soll denn am Ende der Stunde rauskommen? Also was ist das Ziel der Stunde? Dann wird entschieden, was kommt aus dem Methodenkoffer? Also wird das vielleicht auch eine Arbeit mit dem Unterbewussten? Wird das eine Anteilsarbeit? Wird das vielleicht eine Art Systemaufstellung, wo man auch im Familiensystem guckt, wie da vielleicht der Aufbau ist oder im Beziehungssystem? Da gibt es einen riesen Werkzeugkoffer an Tools. Und ja, am Ende ist es in der Regel so, dass ich im Prozess dann nochmal das, was am Anfang als Ziel quasi geklärt wurde, nochmal mit einbringe als konkrete Frage. Und dann kann man da zum Beispiel am Ende mal so drei Lösungsansätze mit rausziehen. Also drei Lösungsansätze, wie ich in Zukunft weniger Stress habe und mehr auf mich selber aufpasse und mich nicht in der Familie mal unterbuttern lasse, sondern ein bisschen mehr meinen Weg gehe. Und dann vielleicht auch noch die Einladung, versuch etwas davon in den nächsten 72 Stunden umzusetzen. Also das ist auch was Messbares ist. Das ist oft so ein Teil dieser Prozesse. Genau. Wenn es andere Themen sind, wie zum Beispiel Verlust, ne, Verlust des Partners, der stirbt oder eine schwere Trennung. Da gibt's ja auch viele Leute, die da so in den Seilen hängen, die sagen, fühlt sich an wie sterben irgendwie, ne? Dass man da dann auch ein bisschen weggeht von diesem, wir machen jetzt da so ein konkretes Ziel, sondern wie man guckt, wie kann man da wieder mehr Freude rein kreieren und dann vielleicht auch mit so innerer Arbeit guckt, was wären die nächsten ein, zwei Dinge, die ich jetzt tue, damit es mir wieder besser geht oder ja, so ein paar Tools, die ich aber nicht vorgebe, sondern die wirklich aus dem Prozess raus die Person sich quasi sozusagen selbst beantwortet und am Schluss sagt, ach Gott, wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Doch bist du hast nur eine andere Perspektive drauf gebraucht.
Mhm. Sehr gut. Und die Verhaltenstherapeuten arbeiten ja da gerne mit Hausaufgaben, mit Übungen. Mhm. Machen Sie das dann auch, dass Sie konkret auch Übungen vorbesprechen, die dann auch vielleicht danach nachbesprochen werden?
Also ich gebe nicht gerne Hausaufgaben, aber ich glaube, das ist immer so, ne, so jedes Ding, wie man das selbst so sieht. Es gibt tatsächlich Dinge, wo ich sage oder Themen, bei denen ich sage, es würde dir gut tun. Oder könntest du dir vorstellen, in den nächsten 72 Stunden etwas davon konkret umzusetzen und die Person entscheidet dann auch selbst, ja, das eine mache ich. Und die dürfen mir dann auch gerne danach, dürfen die anrufen oder eine Nachricht schicken und sagen, hey, habe ich gemacht und sagen, wie es damit gegangen ist zum Beispiel. Oder eben in der nächsten Sitzung, zum Beginn der nächsten Sitzung. Aber ich gebe nicht grundsätzlich Hausaufgaben auf, weil ich das wirklich immer vom Thema ausmache. Also Beispiel, jemand, der sich sowieso schon massiv unter Druck setzt mit Leistung und mit Stress, dem setze ich nicht noch einen oben drauf, indem ich ihm auch noch Stress mache und sage, du machst jetzt mal die Atemübung, die Meditation und am Freitag gehst du mal eine Runde in die Sauna. Ja? Mhm. Also ich mache das immer ein bisschen vom Prozess abhängig. Mhm. Genau. Oder auch von dem Menschen, der da vor mir sitzt.
Ja. Und das heißt aber auch, so wie ich es verstehe, ist dann jede Sitzung wieder ganz neu. Je nachdem, was jetzt gerade anliegt oder baut es so aufeinander auf dann?
Das ist tatsächlich immer neu, aber es gibt auch Aufbau. Also es gibt auch Menschen zum Beispiel, die kommen zu mir und die wollen nur mal reden, ja, weil die sagen, ja, wenn man da zum Coach geht, dann da redet man dann, ja, und dann merken die aber ganz schnell bei gewissen Themen, ja, man stochert da so ein bisschen rum und es geht nicht so ganz nach vorne und dann sage ich, ja, magst du mal was anderes ausprobieren? Also ich weiß nicht, ob Sie das kennen, es gibt zum Beispiel im systemischen Ansatz die Wunderfrage. Also da sagt man quasi, stell dir vor, es ist der nächste Morgen und dein Problem ist nicht mehr da. Was würdest du da tun, wie würde es dir gehen? Da würden ja manche Menschen schon sagen, hatte hier einen an der Meise, ne? Was soll denn das jetzt hier?
Ja.
Und deswegen, ich schaue immer, auch mit den Klienten ist das so ein gemeinsames Wachsen. Die tasten sich erstmal in das Feld so rein. Was ist denn Coaching? Was passiert da mit mir? Was passiert mit meiner Psyche? Was passiert, ne, mit meinem Körper, mit meinen Emotionen? Und ja, dann ist das meistens so ein Miteinanderwachsen, dass es dann in tiefere Prozesse geht, dass man auch mal andere Methoden ausprobiert. Ja, und da so ein bisschen tiefer reingeht. Also das mache ich immer ganz davon abhängig, was der Mensch gerade braucht, der vor mir sitzt. Da habe ich kein Skript sozusagen, ja.
Sehr gut, aber ich erlebe es auch ganz häufig, dass die Erwartung von Menschen ist, dass man sich erstmal sozusagen vieles von der Seele reden kann. Mhm. Und das ist ja schön und gut und das ist ja auch erstmal prima, wenn man Gegenüber hat, mit dem man reden kann. Aber ich weise dann gerne darauf hin, dass eben allein das Reden halt nicht hilft, auch nicht dieses sich von der Seele reden. Also viele haben dann so diese Vorstellung, wenn ich was oft genug erzählt habe, dann verschwindet's. Dabei ist ja das Gegenteil der Fall. Je öfter ich was hervorhole und erzähle, desto präsenter wird das und bleibt das.
Ja, absolut. Deswegen sehe ich das auch immer ganz wichtig, einen gewissen Grad erstmal erzählen zu lassen, also auch gerade bei der ersten Sitzung, denn da möchte man sich ja auch mal ein Bild machen, ne? Wo kommt die Person her, vielleicht auch biografisch oder was bewegt sie gerade dazu, hier hinzukommen, und das sind ja oft ganz viele Themen, ja, also das sind vielleicht auch Themen, wenn man die nicht bearbeiten würde, würde das irgendwann in einer Anpassungsstörung landen, weil einfach 20 Felder offen sind, die man irgendwann gar nicht mehr alleine bewerkstelligen kann. Von daher in der ersten Sitzung höre ich doch gerne noch zu. Sobald ich dann aber merke, da kriegt man ja irgendwann ein Gespür dafür, dass so gewisse Dinge sich drehen oder dass auch die Emotionen dazu wiederkommen, dass sich die Körperhaltung schon verändert, weil die Leute wieder so richtig mit ins Thema reinspringen, ich sag mal ins Drama reinspringen ohne Wertung, dann hake ich da auch gerne ein. Und das geht ja im Systemischen immer gut mit Fragen. Ja? Da darf ich dann sagen, ich darf Ihnen gerade etwas spiegeln oder darf ich was dazu sagen. Ich habe gerade wahrgenommen, dass die Haltung verändert sich. Sie sind jetzt wieder sehr im Problem. Ich habe eine Frage. Sie können jetzt gerne weiter noch, wenn Sie das möchten, wenn Sie Ihre Stunde so füllen wollen, wenn Sie das erstmal brauchen, alles rauszulassen, dann ist das okay. Ich kann Ihnen aber auch anbieten, dass wir das machen oder dass wir mal einen Blick von einer anderen Richtung drauf werfen oder dass wir mal eine Methode ausprobieren, vom Problem in die Lösung zu kommen. Und dann liegt das bei der Person, was sie tun möchte, ja.
Genau, das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Erstmal, es ist viel eigenes Zutun. Ja, es ist nicht so, dass davon, wenn es um psychische Probleme geht, dass es dann ausschließlich so ist, dass jemand von außen kommt und quasi operiert und das Problem rausschneidet. Viele stellen sich es aber so vor und denken, der Therapeut muss die Arbeit machen, aber es ist ein gegenseitiges Geben, Nehmen und beide müssen arbeiten. Aber nun ist der Mensch ja auch bequem. Und wir alle suchen das Vertraute und selbst wenn es die vertrauten Probleme sind, mit denen wir uns immer wieder dann auseinandersetzen, erleben Sie das auch, dass es aber Menschen gibt, die da so verharren in ihrer Ansicht oder in ihren ganzen Konstrukten, dass man da kaum rankommt oder dass da vielleicht wirklich gar keine Bewegung stattfindet?
Also es gibt durchaus mal harte Nüsse, aber ich muss sagen, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Beziehungsding. Bei manchen Menschen nehme ich mir dann auch raus, mal ganz kurz aus dem systemischen Ansatz auszusteigen, also nur dieses Beobachten und zirkuläre Fragen stellen oder so, sondern ab und zu mache ich da mal einen kleinen Cut und sage, darf ich kurz mal menschlich hier? Und dann, ich erzähle jetzt nicht unbedingt jedes Detail aus meinem Leben, aber manchmal erzähle ich dann auch, wie viel Mehrwert es denn bringen kann, wenn man aus dieser, ich sag jetzt mal, Opferrolle aussteigt und sich nochmal seiner Eigenermächtigung klar wird. Also dass es natürlich die Möglichkeit gibt, immer wieder zu sagen, ich bin das Opfer meiner Umstände, ich kann nichts verändern, das ist ja wie es ist und da drehe ich mich da 100-mal drin und mein Ego freut sich, weil es sich in Sicherheit wiegt, weil es das Muster ist, das ich mein Leben lang schon fahre. Ja, so. Oder ich schenke mir selbst die Möglichkeit zu schauen, bin ich nicht doch Herr meines Lebens, meiner Umstände, meines Blickwinkels, meiner Geschichte und kann ich die ändern, egal was mir früher widerfahren ist oder was mir jetzt auch widerfährt, habe ich die Möglichkeit zu kreieren und bis jetzt hat es doch noch immer funktioniert, dass die Leute dann aus der Bequemlichkeit rauskamen sozusagen und so den emotionalen Tritt vom bequemen Sofa genommen haben und dann auch loslegen. Und ich glaube aber auch generell, dass Menschen, die sich entscheiden, den Weg zu gehen, da ist ja eigentlich der erste Tritt schon passiert. Und ich denke, das ist dann immer schon die Chance, auch die, die noch ein bisschen zäh sind, dann mitzuholen. Weil ein Teil in ihnen spürt ja schon, ich kann das auch. Ich muss nur losgehen.
Ganz, ganz genau. Und auch wichtig eben zu sehen, was sind eigene Anteile, aber was ist auch die eigene Befähigung, Dinge zu ändern, auch zum Guten zu ändern. Schlimm ist halt, wenn es dann immer dabei bleibt in dieser Externalisierung, wie man es nennt, also dass zum Beispiel nur das Außen angeschuldigt wird, alles ist schlecht, die Umstände sind schlecht und das kann ja im Extrem dann in der Verbitterung enden, ne? Dass jemand sagt, ich kann ja gar nicht glücklich sein, weil die Welt ist so furchtbar. Jetzt mal kurz so zusammengefasst und das erleben wir auch immer wieder. Es sind übrigens auch viele Menschen, die dann als depressiv bezeichnet werden, dabei sind sie verbittert, in dem Sinne, dass sie sagen, die Welt ist halt so furchtbar, da muss ich doch depressiv werden. Ja. Haben Sie das auch schon erlebt?
Ja, tatsächlich. Wobei ich sagen muss, es war ein Fall, der dann aber wirklich schon so hart war, also auch mit anderen Themen, die noch mit eingespielt haben. Hätte man mich als Mensch gefragt, hätte ich gesagt, da sind sehr viele Möglichkeiten, das selbst anzugehen. Gleichzeitig sind da aber auch so viele biografische Verletzungen entstanden, dass ich mir nicht mehr zu 1000% sicher war, ob das nicht besser aufgehoben ist bei einem Psychologen oder Psychiater, weil ich, also das war da so verhärtet, dass ich nicht mehr unterscheiden konnte zwischen, die Person dreht sich jetzt einfach gerade in ihrem eigenen Elend und hat sich da ein bisschen gemütlich gemacht auf dem Grill, oder dass das schon so tief sitzt, also dass dieser Glaubenssatz schon so tief verankert ist, dass es irgendwie fast schon klinisch ist bei der Person. Ne? Aber das war ein einziges Mal. Ja, ansonsten muss ich sagen, es gab immer einen Weg.
Das ist schön, das ist toll zu hören. Auch ja. Was sie so mitbekommt, kann man sich wirklich vorstellen, dass sie auch die Fähigkeit haben, die Leute aus der Reserve zu locken und da auch vielleicht nochmal ganz neue Ansätze aufzuzeigen. Ich darf übrigens warnen vor zu großen Erwartungen an Psychiater oder Psychologen. Das ist natürlich dann ganz oft, erleben wir es ja auch, dass jemand nicht weiterkommt und dass es dann heißt, der muss jetzt zum Psychiater. Mhm. Wir verfügen auch nur über begrenzte Möglichkeiten. Klar, man muss im Einzelfall überlegen, sind da Medikamente angezeigt, aber die können auch nicht alles lösen. Und wir haben tatsächlich auch immer wieder die Erfahrung, dass es Menschen gibt, die dann doch einfach aus verschiedenen Gründen sich vielleicht so eingerichtet haben in ihrem Leiden oder die so verhärtet sind in ihrer Sicht. Das knacken wir dann auch nicht mehr auf. Das gibt's leider und das sind dann auch so die Grenzen, an die man dann stößt.
Ja, ja. Die gibt es und ich glaube auch, dass es auch wertvoll ist, immer mal zu erkennen, komme ich da weiter oder nicht. Ne? Denn ich sag mal, sonst ist es ja auch eine Ressourcenverschwendung. Also wenn ich jemanden da habe, bei dem ich merke, der will gar nicht, dann kann ich den fragen, möchten Sie jetzt einmal die Woche kommen und einfach nur erzählen und dann geht's Ihnen in der Zeit gut und können Sie das machen und nicht mal in der Zeit ein Mandala? Aber die Frage ist, das zielführend, ja? Also ich möchte ja auch den Leuten, die zu mir kommen, wirklich helfen, voranzukommen. Und ich möchte nicht einfach nur mein Geld damit verdienen, dass jemand da sitzt. Und das, ja, also ich denke immer, auch da Eigenverantwortung. Wer wirklich will, der findet Wege und auch die Wege, sich helfen zu lassen, egal wie schlimm die Situation auch erscheinen mag. Und wenn jemand eben wählt, da drin zu bleiben, nun ja, des Menschen Willen ist ein Himmelreich, sagt man. Ne?
Ja. Das ist so. Und dann kann man aber auch natürlich wieder vielleicht dann doch beleuchten, was spricht denn dafür, in dieser Situation zu bleiben. Also ich kenne es auch von systemischen Therapeuten, die dann eben auch erstmal fragen, ja, warum soll sich denn überhaupt was ändern?
Genau, ja das oder ist absolut so.
Was wäre denn, wenn sich nichts ändert? Ist das denn so schlimm? Ja, warum muss es denn anders werden?
Das mag ich auch immer sehr gerne in der Anteilsarbeit. Weil wir ja dazu neigen, innere Anteile, die uns im Außen erstmal irgendwie hemmen oder die uns irgendwie als negativ erscheinen, dann abzulehnen. Und dann ist es auch in diesem Teil der systemischen Arbeit ein Geschenk, mit dem Anteil in Kontakt zu gehen und erstmal zu sagen, hör mal, was hat das denn Gutes? Was hat das denn Gutes, dass du so ängstlich bist? Oder was hat das denn Gutes, dass du immer so schnell wütend wirst? Da gucken die auch ab und zu erstmal so, ne, wie der Ochse vorm Berg. Und ich sage, was soll denn da jetzt dran gut sein? Ja. Aber auch da, ja, welchen Vorteil verschafft mir mein Problem? Oder welchen Vorteil verschafft mir dieser negative Anteil, den ich als negativ werte? Und das ist auch so ein schöner Ansatz, wo es dann ganz oft dann später in die konstruktive Richtung geht. Den Anteil dann mitzunehmen als kleinen Freund und dann irgendwie mit dem zusammen zu gucken. Genau, anstatt einfach irgendwie weiter zu wälzen, warum das jetzt schlecht ist oder warum das schlimm ist. Ja.
Genau, also das finde ich eine ganz wichtige Geschichte, dass man das erstmal so in Frage stellt. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass man nochmal sich losmacht davon, dass man eine bestimmte Vorstellung vom Menschen hat, wie der zu sein hat. Ich erlebe das häufig bei jungen Kolleginnen und Kollegen, wenn die dann mit Patienten zu tun haben, dass sie sagen, ja, der muss doch jetzt so werden. Also nur als Beispiel, der Mensch muss doch gesellig sein. Ja, jemand muss dazu kommen, dass er mit anderen Kontakt schließt oder Kontakt findet. Ja, warum eigentlich? Genau. Ja, es gibt Menschen, die sind selbstgenügsam, die brauchen das nicht. Ja. Oder ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man deshalb individuell schaut, was möchte jemand überhaupt, was entspricht ihm denn? Und dass man da nicht so eine fiktive Norm im Kopf hat, den ja auch viele Menschen in Therapie dann auch im Kopf haben, dass man denkt, so müsste man sein. Dabei geht es eher nicht darum, einer Erwartung zu entsprechen, sondern sich selbst mit dem wohlzufühlen, weil man merkt, so bin ich halt.
Absolut, ja. Das ist auch ein schöner Ansatz im Systemischen. Das war erster Ausbildungsinhalt, erster Ausbildungstag. Jeder Mensch hat seine Insel. Und wenn ich als Therapeutin oder Coachin einen Menschen zu mir einlade, dann besuche ich seine Insel. Und da gelten seine Regeln. Ja. Und wenn auf der Insel Kokosnüsse schlecht sind und Fische gut, dann ist es so. Ja. Wenn das auf meiner Insel vielleicht umgekehrt ist, meine Insel hat auf seiner Insel aber nichts verloren. Und das ist auch ein richtig schöner Ansatz, immer wieder dran zu denken. Ich besuche die Insel der Person. Und alle Normen, Werte und Systeme, die da fahren oder auch alle Ansprüche, die die Person vielleicht hat oder die sie für sich als ein erstrebenswertes Leben ansieht oder an Maßstäbe, wie sie leben möchte oder mit was sie sich wohlfühlt, die darf ich nicht an meinen messen. Dafür bin ich nicht da. Ja.
Genau, das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, einen ganz wichtigen Ansatz. Ja. Aber wenn Sie so berichten, so aus der Arbeit, man hat wirklich auch den Eindruck, es macht Ihnen Freude, ja. Es ist schön, Menschen da zu begleiten. Ist das durchgehend so oder gibt's auch mal vielleicht tatsächlich Fälle, wo Sie sagen, nee, das zieht mich so sehr runter, das geht mir nach oder da komme ich nicht mit zurecht?
Also tatsächlich ist es so, wir haben ja auch mit verschiedenen Kollegen, Kolleginnen Supervisionen, wo wir uns miteinander auch austauschen, wenn auch mal irgendwie ein schlimmerer Fall kommt. Generell ist es aber so, ich habe schon so viel Schlimmes gehört, wo man wirklich da sitzt und sich denkt, ach Gott, sowas gibt's echt. Ja, das werden Sie wahrscheinlich auch kennen. Gleichzeitig habe ich dafür immer etwas, was mir gut hilft, Metaphernarbeit. Ich sag immer, ich bin wie so ein Filter, ich bin wie so ein Baum. Ne, die Leute atmen aus und ich krieg das ab und ich kann das verarbeiten und kann es wieder zu Luft transformieren sozusagen. Das heißt, ich gehe auch schon mit der Einstellung rein, nichts mit mir mitzunehmen, sondern es aufzunehmen, es mit den Personen gemeinsam zu verarbeiten und es dann als etwas Positives wieder auszugeben und die Dinge eben nicht bei mir zu behalten. Natürlich gibt's Geschichten oder biografische Hintergründe, die einen bewegen. Das ist menschlich. Ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch. Gleichzeitig gelingt mir das aber gut, es abzugrenzen, weil ich den Blick drauf habe, dass ja diese Person später, wenn sie rausgeht, einen Teil dieses Leidens eben nicht mehr hat oder umgewandelt hat oder transformiert hat. Und das macht es für mich immer sehr tröstlich, selbst wenn man ja sehr dunkle Dinge hört, zu wissen, man bringt da Licht rein. Ja.
Finde ich sehr, sehr schön, auch diese Haltung. Ja. Das Bild mit dem Baum gefällt mir sehr gut, ne, der letztendlich das Kohlendioxid dann umwandelt in etwas, was der Mensch wieder atmen kann. Prima. Und das schaffen Sie auch, dass Sie das wirklich so von sich fernhalten, auch im Privatleben dann.
Ja, absolut. Das kann ich wirklich gut. Ich muss aber auch sagen, dass ich auch selbst immer wieder regelmäßig zum Coaching gehe, ich auch selbst zum Breathwork zum Beispiel gehe, weil das für mich eine Methode ist, die mir selbst auch immer sehr viel hilft in meinen eigenen Prozessen. Das heißt, auch ich kümmere mich immer sehr gut um meine eigene Psychohygiene und passe auch immer auf mich auf. Und wenn ich auch mal selbst eine Phase habe, die sehr herausfordernd ist, nehme ich natürlich auch weniger Klienten an. Das heißt, auch ich schaue immer gut, wie bin ich denn da, bevor ich mir zu viel auflade, weil ich ja auch in meinen Sitzungen dann ganz präsent sein möchte und wirklich der Person und dem Prozess dienen möchte, ohne dass ich mein ganzes Zeug da irgendwie noch deckeln muss. Natürlich hat man solche Lebenssituationen mal, aber ich schaue doch immer, dass ich da auch sehr gut auf mich selbst aufpasse, bevor ich dann ja mit anderen praktiziere. Ja.
Super, ich finde das auch wichtig, gerade wenn man in diesem therapeutischen Bereich tätig ist, dass man da quasi auch mit gutem Beispiel vorangeht. Ja. Ja, also es bringt nichts, der Psychotherapeut, der sich aufopfert, dass es den Menschen gut geht und am Ende dann selber am Stock geht. So sollte es eigentlich nicht sein.
Ja, ganz wichtig. Ich sage das auch immer, ne, wenn Sie eine Powerbank in der Tasche haben, mit der können Sie Ihr Handy auch nur laden, wenn die vorher am Akku war. Wenn die leer ist, kann die auch nichts. Und das sage ich mir auch immer. Wenn ich eine Powerbank bin, muss ich auch ab und zu an die Steckdose.
Wieder so ein schönes Bild.
Also, ich mag Metaphern, ja.
Ja. Aber genau das ist ja auch zumindest meine Erfahrung, dass die systemische Therapie und das systemische Coaching ganz viel eben mit diesen Metaphern und Bildern arbeitet, weil es eben Dinge greifbar macht, Dinge übersetzt, die sich dadurch viel leichter dann erfassen lassen.
Genau. Und das mag ich auch, dieses, man kann mit dem Verstand arbeiten und Dinge besprechen. Ich finde es aber auch unfassbar wertvoll, aus dem Verstand rauszugehen, ins Fühlen, in Bilder, in das Unterbewusstsein. Wenn wir uns mal betrachten, dass 95% von dem, was wir alles so, was so passiert, unbewusst passiert und nur 5% uns wirklich sehr bewusst sind, dann darf man nicht unterschätzen, welche Macht es hat, mit diesen 95% im Unbewussten zu arbeiten, um eben auch zu den Zielen zu kommen. Ja, deswegen mache ich das auch ganz viel. Also ganz viele Methoden aus dem Koffer, die über das Reden hinausgehen. Ja, genau.
Genau, und das ist ja letztendlich auch der Anknüpfungspunkt zur tiefen Psychologie, zur Psychoanalyse, wo es darum geht, genau diese unbewussten Anteile hervorzuholen. Aber ich glaube, es ist nochmal dann im systemischen Ansatz viel pragmatischer und auch nochmal alltagstauglicher. Das ist, denke ich, immer die große Kritik an der Psychoanalyse. Dann sind viele Erkenntnisse da, dann ist das Unbewusste da, aber was mache ich jetzt draus? Und was Sie machen, ist das ja in den Alltag dann zu übersetzen.
Genau.
So verstehe ich es zumindest.
Ja, das ist auch so. Und was ich auch mag, ist, dass durch diese Arbeit, wie ich es jetzt eben gesagt habe, das Schaf zum Beispiel, ja, da sind manchmal Themen, die sind wirklich tief und traurig und überhaupt nicht schön. Und diese Arbeit bietet immer wieder auch eine Möglichkeit, so eine Leichtigkeit nochmal mit reinzubringen. Und wir sitzen da auch manchmal und lachen wirklich in. Ne? So, da können vorher Tränen geflossen sein und dann kommt trotzdem ein Moment, wo sogar der Klient da liegt und lacht sich kaputt. Ne? So, ich kann gar nicht sagen, was ich gerade sehe. Ja, was ist es denn? Ja, ein Schaf mit Schlips. Ne? So, genau, aber das auch, wie Sie es gerade auch angesprochen haben, wieder zu übersetzen, später aus den Bildern raus. Was bedeutet das denn jetzt für mich im Alltag oder was kann ich jetzt aus den Bildern mitnehmen? Oder auch, dass man das Schaf zum Beispiel am Ende des Prozesses gefragt hat, ja, pass auf, wenn das Schaf jetzt entscheidet, was du in den nächsten 3 Tagen machst, was sagt denn dann das Schaf? Und da kommt dann die Lösung. Wie meinst du das? Ich sage jetzt meiner Mutter, dass das so nicht mehr geht und meinem Chef sage ich jetzt mal, ich reduziere jetzt die Stunden, bam. Ne? So. Hat das Schaf gesagt? Aber wenn das zu Lösungen geführt hat, dann ist es mir egal, ob das der Klient sagt oder das Schaf. Ja, so. Das Schaf war weise.
Sehr gut, ja. Und schön finde ich auch, dass Sie nochmal den Humor ansprechen. Humor ist ja auch eine Möglichkeit, so eine Distanz zu Dingen zu bekommen. Humor ist was ganz Wichtiges und ich finde auch in der Therapie muss Humor einen Platz haben, sofern die Menschen zumindest empfänglich sind dafür, aber die meisten sind es ja doch. Und ich finde es auch durchaus legitim, dass man gerade bei ganz, ganz schweren Themen, dass man doch versucht, irgendwo da auch so, soweit es geht, eine Leichtigkeit vielleicht über den Humor reinzubringen, weil es eben ermöglicht, dass man ein bisschen mehr Abstand und Distanz bekommt.
Ja, ganz richtig. Ich vergleiche das immer gerne, wenn Sie einen Horrorfilm schauen. Ich weiß nicht, ob Sie sich das auch mal gefragt haben, warum gehen die dann immer im Dunkeln in den Keller? Das ist doch Käse, wird doch kein Mensch machen. Jeder wird eine Lampe mitnehmen. Ja? Mhm. Und so vergleiche ich das auch. Wenn man wirklich in tiefe Prozesse geht, in dunkle, schwere Themen, dann muss ich doch nicht nur das Licht auslassen. Ja? Nimm das doch mit runter. Und natürlich geht nicht alles mit Humor, das ist klar. Aber so eine gewisse Leichtigkeit damit zu integrieren und auch immer wieder das Bewusstsein, jetzt ist das nicht mehr, das ist vorbei. Ja, das ist Schlimme. Du darfst gern hingucken, wir können gern gemeinsam hingucken. Dir passiert aber nichts mehr, weil da ist keine konkrete Gefahr mehr. Ja, wir ankern auch das Nervensystem damit ja sehr, dass wir nochmal ins Bewusstsein rufen. Das, was vielleicht irgendwann mal passiert ist, ist jetzt nicht mehr real und ich kann jetzt freier leben und ohne diese Angst oder ohne diesen Teil, der mich blockiert. Und ja, deswegen ist da Leichtigkeit und Humor ist ein Riesenschlüssel für diese Arbeit. Ja.
Sehr schön. Jetzt haben Sie ja schon ganz, ganz eindrücklich noch sehr lebendigen Eindruck gegeben in das, was Sie da so machen. Gibt's was, was Ihnen jetzt nochmal wichtig wäre zu betonen, zu erwähnen, was jetzt vielleicht noch nicht zur Sprache gekommen ist?
Ich glaube generell, dass es immer noch so ein Tabu ist, was ich sehr schade finde. Sei es jetzt zum Coach zu gehen oder auch zum Therapeuten oder ne, was auch immer. Ich würde jetzt mal vermessen sagen, keinem Menschen würde das schaden. Sogar ein Mensch, der denkt, bei mir ist alles prima. Wir haben alle Dinge, die uns blockieren oder die uns irgendwie wieder immer wieder schleifen laufen lassen, die uns belasten, die wir dann irgendwie wegdrücken oder wegkompensieren. Und ich glaube, ein Riesengeschenk für den Einzelnen als auch dann im Gesamten für die Gesellschaft wäre, wenn jeder mal ehrlich hinguckt, wo habe ich denn doch vielleicht noch was zum Aufräumen oder zum Heilen, sage ich jetzt mal. Ja, so. Ich glaube, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn jeder sich mit seinem Innenleben beschäftigen würde. Und deswegen bin ich sehr dafür, das zu enttabuisieren. Deswegen sage ich auch gerne selbst, dass ich auch zum Coaching gehe und schon verschiedene Methoden eben irgendwie getestet habe für meine eigenen Themen. Gehe auch regelmäßig zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Ist ein ganz, ganz toller Kollege, den ich sehr schätze, der unglaubliche Fähigkeiten hat. Und den empfehle ich auch immer weiter und erzähle auch den Leuten, dass ich das auch selbst mache. Weil warum denn nicht? Also ich weiß, dass es mir heute so gut geht, weil ich das getan habe. Und dass ich meinen Weg jetzt so gehe, weil ich das getan habe. Und nicht, weil ich einfach ein Lehrbuch gelesen habe und gedacht habe, ich mache das jetzt. Und ich sehe es auch bei den Klienten, was sich da teilweise im Leben ändert. Das ist grandios, das zu sehen. Und deswegen sage ich, viele geben Geld aus für Wimpern machen, Botox, keine Ahnung, irgendwelche Spa-Behandlungen. Man sollte noch mal mehr drauf schauen, dass auch dieses Mentale ein tolles Invest wäre. Man muss ja nicht nur außen schön sein, sondern auch innen. Ja, das.
Super, finde ich ein hervorragendes Schlusswort. Das ist ja eine bessere Werbung, kann es eigentlich gar nicht geben. Man bekommt richtig Lust, wirklich sich da nochmal mit auseinanderzusetzen. Und das ist, glaube ich, jetzt sehr, sehr gut klar geworden, wie gewinnbringend das sein kann, wie man da arbeitet. Und dass das, wie Sie sagen, etwas ist, was überhaupt nichts damit zu tun hat, dass man verrückt ist, sondern wir haben alle unsere irrationalen Anteile. Wir haben Dinge, wo wir nicht perfekt sind. Und das ist immer verdächtig, wenn sich die Menschen für perfekt halten, die größten aller Zeiten und so. Ich rede jetzt gar nicht mal von Manikern, die in der manischen Phase das meinen, sondern Menschen, die das ja so als Haltung haben, dass sie denken, sie seien großartig perfekt und nichts ist mehr zu verbessern. Die lassen wir jetzt mal außen vor, aber ich denke, jeder, der weiß, dass er so Anteile hat, an denen sich's lohnt zu arbeiten, der ist, glaube ich, jetzt nochmal sehr motiviert durch Ihre Worte, dass er das tatsächlich macht. Super, vielen Dank. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Frau Walster, dass Sie da waren, dass wir uns so lebendig darüber unterhalten konnten und dass Sie da so einen Einblick in Ihre Tätigkeit gegeben haben.
Ja, sehr, sehr gerne und vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir das heute gemacht haben. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Das war Psychiatrie verständlich mit Dr. Seidel. Weitere Folgen und Informationen finden Sie auf der Website www.der-psycho-doc.de oder im Podcast-Feed. Psychische Gesundheit betrifft uns alle. Bleiben Sie aufmerksam und bis bald.